Es ist wieder Zeit für die Podcastin und ich freue mich sehr und ich grüße von Berlin nach München. Hallo Regula.
Hallo Isabel von München nach Berlin.
Auch für diese Folge haben wir uns vorgenommen, zurückzublicken auf die Woche und zu gucken, was hat uns gefreut aus feministischer Sicht, was hat uns geärgert, was gibt es Berichtenswertes und wo gibt es Themen? Und das sind unglaublich viele, wo wir dringend eine stärkere feministische Perspektive brauchen und darüber reden wollen. Wir haben uns auch für diese Folge ein Thema überlegt, worüber wir sprechen wollen. Bei der letzten Folge haben wir gemerkt, wir können uns immer gerne was vornehmen und manchmal kommt es dann doch ganz anders, was aber, glaube ich, auch unsere Art der Kommunikation ausmacht und sehr, sehr schön ist.
Ja, für den Rest schreiben wir ja Bücher, oder? Also
Genau.
da brauchen wir keinen Podcast, aber da können alle Menschen unsere Bücher lesen, weil das ist dann ganz strukturiert und konzentriert.
Sehr schön, guter Hinweis, freut sich meine Verlegerin. Ja, also für diese Folge haben wir uns vorgenommen, unter anderem über das Thema Corona und die Frage zu sprechen, wie kommen eigentlich Frauen vor? Aber erstmal die Frage, Regula, was hat dich denn so in der letzten Woche gefreut oder geärgert?
Also ich musste mich mit einem Europa-Artikel auseinandersetzen und habe mich wahnsinnig über das Demokratiedefizit der Europäischen Union und vor allem der Institutionen und der Kommission aufgeregt. Also die Ursula von der Leyen, die zwar als Vorzeigefeministin gilt, die aber das ist mehr Fiktion, als es dann auch real ist, obwohl sie genügend Frauen in die Kommission berufen hat, ist der Anteil von Vorbestraften, zum Beispiel der Borrell, der Außenbeauftragte der EU, der Anteil der Vorbestraften, der Multimillionäre viel zu hoch in der EU-Kommission, als dass sie uns tatsächlich das Europa der Teilhabegerechtigkeit, der sozialen und kulturellen Entfaltung garantieren könnte. Also das hat mich geärgert. Und das ist ja immer schwierig, oder als Feministin zu sehen, dass jemand rhetorisch brillante Feministin ist, aber dann in der Realpolitik. In der Realpolitik quasi das Gegenteil. Aber du hast vielleicht ein besseres Beispiel als die Ursula von der Leyen.
Ja, gut, also ich würde dieses Mal ein Beispiel nennen, wo ich mich wirklich gefreut habe oder wo ich etwas wahrgenommen habe, was sehr positiv ist. In der letzten Woche war die neuseeländische Staatschefin Jacinda Ardern mehrfach in der Presse. Zum einen hat sie echt super souverän ein Interview gegeben, während gerade das Studio erzitterte, weil gerade ein
Ah
Earthquake
ja, genau.
war.
Ja.
Und jetzt hat sie angekündigt, dass sie Menstruationsprodukte, Hygieneartikel für Frauen für Schülerinnen kostenlos zur Verfügung stellen will, weil sie sagt, es ist kein Luxusartikel und Frauen entscheiden sich auch nicht, oh, ich könnte das mal verwenden, sondern es ist eine Notwendigkeit. Und diese Notwendigkeit muss auch finanziert sein und man muss darauf achten, dass auch alle an diese Produkte rankommen. Das finde ich super. Denn wir erinnern uns, in Deutschland war es bis zum letzten Jahr so, dass Tampons, Binden, sogenannte Hygieneprodukte für Frauen den hohen Mehrwertsteuersatz kriegten, während andere Produkte des täglichen Lebens wie Austern natürlich nur mit 7% besteuert wurden. Und es ist schon ein Skandal, dass das so lange gedauert hat. Bis Deutschland da den Mehrwertsteuersatz ändern wollte. Und das war ja eine ganz breite
Bewegung.
Kampagne auch und Bewegung. Und das finde ich schon klasse,
Das
aber
ist
gleichzeitig
großartig.
natürlich auch. Ja, genau.
Es
Also
ist
da
eine
bewegt.
Notwendigkeit und also da muss ich mich ja selber bei der Nase nehmen. Ich habe das uns das, also nicht dir und mir, sondern ich deshalb danke an deine und die jüngeren Generationen, dass das meiner Generation nicht in den Sinn gekommen ist in den 80er Jahren, auf die Preisdeckung zu achten der aller Menstruationsartikel oder überhaupt aller Artikel für Menschen mit Menstruationshintergrund, oder wie ich sie nenne, die so völlig überteuert in Frau sein kostet ein Vermögen. Und das ist uns wirklich nicht in den Sinn gekommen. Und da bin ich immer noch völlig schockiert über die Schere im Kopf bei mir selber. Weil das ist sowas Offensichtliches, sowas Alltägliches. Und dass wir das nicht thematisiert haben, da bin ich wahnsinnig froh, eben für die sogenannten neuen Feministinnen im Sinne von ganz bewusstem Konsum und die Preisetiketten für das Frausein thematisiert. Großartig, finde ich ganz aber wichtig.
Siehst du denn diese Debatte oder Diskussion auch noch bei anderen Artikeln? Also wir leben ja in der Zeit des Gender-Marketings. Es gibt haufenweise Produkte, die gibt es in der normalen Ausführung, also für den normalen Menschen, sprich den Mann, und einer linken Ausführung. Das ist dann das Produkt für die Frau und das ist meistens teurer. Also es fängt beim Rasierer an und hört beim Kugelschreiber auf, da gab es ja diese großartige Einschaltung von der brillanten Ellen DeGeneres, die letztes Jahr dieses Thema aufgenommen hat in ihrer Sendung und gezeigt hat, hey, ich habe mir jetzt einen Stift für die Frauen gekauft. Ich wusste nicht, wie ich die letzten 30 Jahre habe schreiben können, denn da hatte ich nur einen normalen Stift. Also es ist wirklich, wirklich lächerlich. Ich weiß nicht, ob die Debatte Frauenleben kostet mehr tatsächlich so breit geführt wird. Wäre schön, wenn es das wäre. Oder wenn wir hiermit einen Beitrag leisten können.
Genau. Also ich fände das extrem wichtig. Und wie gesagt, mit den Rasieren, also mit allem, auch mit Seife, mit Hautprodukten und so weiter und so fort. Also es ist offensichtlich. Und tatsächlich eben Frau sein kostet so viel mehr. Also wir müssen, gerade wir zwei Frauen, die in der Öffentlichkeit sind, mit den Lesungen, mit den Büchern, wichtig ist ja noch zu erwähnen, du schreibst ja geile feministische Krimis, dass wir aber in der Öffentlichkeit immer da auch investieren müssen, oder? Also ich muss immer zum Friseur, ich muss ganz klar anständige Kleidung zum Präsentieren haben und so weiter, schöne Schuhe, weil das wird alles gescreent. Also, und das, allein das kostet viel mehr, nicht wahr?
Regula, das ist so witzig, dass du das ansprichst, denn ich mach auch feministisches Kabarett in einem Trio, zwei Frauen und ein Mann, und wir Frauen haben halt bunte Sakkos an, die wir aber steuerlich nicht absetzen können, weil Sakkos, ne, man kann die ja auch privat tragen. Unser Schauspieler aber, Gerd Bührmann, schöne Grüße, der tritt mit roten High Heels auf.
Mhm. And guess what?
Warte mal.
Yeah. And guess what? Er kann das von den Steuern absetzen als Betriebsauslagen, gell?
Genau. Ja. Weil die Steuer sagt, ja, aber die trägt er ja nicht privat. Das muss ja ein reines Bühnenoutfit sein. Also es ist eine Betriebsausgabe.
Also deshalb mache ich das in Zukunft auch so. Ich trage immer Hosenanzüge. Also Hosenanzüge trage ich nie privat. Ich setze die jetzt auch ab von Steuern. Aber ein ganz wichtiges Thema, da könnten wir dann in einer unserer Folgen auch ein paar Expertinnen, die ich kenne in der ganzen Ökonomie, feministischen Ökonomie, die kennst du ja auch, die hast du ja auch eingeladen für euer neues Buch anlässlich des 50 Jahre Frauenstimmrechts in der Schweiz, dass wir die einladen und uns wirklich schockierende wissenschaftliche Studien präsentieren können und auch sagen können, weshalb es diesbezüglich nicht vorwärts geht. Also in Neuseeland, immerhin, yeah! Genau. Frau sein ist normal und kostet nichts. Also eben Menstruation ist nicht eine Extra-Auslage. Schon wahnsinnig, gell? Hammer. Wahnsinn, ja. Hammer. Mhm. So, wollen wir zu den Expertinnen?
Ja, genau. Erzähl doch mal ein bisschen, vor ein paar Tagen ist die neue Studie rausgekommen von der Elisabeth Prommer, finanziert von der Malisa-Stiftung, die geguckt hat, wie kommen Frauen vor in der Berichterstattung über Corona. Was waren da die wichtigsten Punkte?
Also ich fand die Schlagzeile im Interview von der großartigen Elisabeth Pommer, die eben auch mit der Maria Furtwängler endlich das vorantreibt im deutschsprachigen Raum, diese Frage, who makes the news? Das gibt es im französischen und im englischsprachigen Raum, also überhaupt global gibt es das viel häufiger als in deutschsprachigen Ländern, weil wir alle feststellen, dass in deutschsprachigen Ländern Frauen nicht Expertinnen sind. Das sind wirklich immer noch die Männer. Also die Geschlechterrollen, das Rollenverhalten in den Medien ist unfassbar 1950er Jahre rückständig, klischiert, stereotypisiert, also unerträglich und folgt dem Schema Frau fragt, Mann antwortet. Und das siehst du deshalb, haben wir, wenn dann der Einwand kommt, ja, aber es gibt ja so viele Talkmasterinnen, oder Maischberger, Anne Will, Maybrit Illner und so weiter. Und dabei ist es genau das Schema. Frau fragt, Mann antwortet im deutschsprachigen Raum. Der beste Satz zur Corona-Krise war, Männer erklären, wie systemrelevant Frauen sind.
Ja.
Das ist wahnsinnig, oder? 22% nur. 22%, oder? Also gerade in diesem Thema Corona, also Lockdown, Heimarbeit, Schulen, Pflegerinnen, alles klassische, nicht und also unterbezahlte, fast nicht bezahlte Frauenberufe. Also da sind wir wirklich Expertinnen, aber nur 22% aller Experten waren weiblich. Und das hat sogar die Forscherin Elisabeth Pommer schockiert. Sie hat zwar erwartet, dass Frauen im Fernsehen seltener zu Wort kommen, das ist immer so, aber nicht in Bereichen, wo Frauen wirklich Expertinnen sind.
Und weißt du, sie hat ja auch noch verschiedene Gruppen unterschieden und was mich wirklich schockiert hat, war, dass bei der Gruppe der Ärztinnen und Ärzte die prozentuale Beteiligung noch geringer war, obwohl in Deutschland 50% der Ärztinnen und Ärzte Ärztinnen sind.
Ja, ja, ja. Also der Arztberuf ist ein weiblicher Beruf. Muss man jetzt, das waren ja früher die Götter die Halbgötter in Weiß. Und das hat sich geändert und da können wir etwas sagen über Frauen in Berufen. Je mehr Frauenanteil in einem Beruf, das hast du auch in einer der ersten Folgen schon erwähnt, je mehr Frauenanteil in einem Beruf, umso geringer das Ansehen und umso geringer der Lohn. Und das ist wirklich schockierend. Und selbst wenn es mehr Frauen gibt in einem Fachgebiet, beispielsweise auch Geschichtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Medienwissenschaften, Übersetzungen, Literatur, alles Frauen, Kunstexpertinnen, also alles, eine große Mehrheit von Frauen in den Studiengängen seit 20 Jahren, Leute, also nicht erst seit vorgestern, oder? Und selbst in diesen Fachbereichen sind Frauen massiv untervertreten. Und das macht mich fassungslos. Vor allem, weil das Thema, dass wir vertröstet wurden in den 80er Jahren, ja, es gibt natürlich noch nicht so viele Frauen, die eben Expertinnen sind, das wird sich dann schon geben, Bullshit. Es hat sich eigentlich noch verschlechtert. Und etwas wird in den Medien nie realisiert, dass Frauen, wenn sie überhaupt zu Wort kommen, dies oft nur dank Ex-Officio-Positionen. Das heißt, Simonetta Sommaruga in der Schweiz wird eingeladen zu einem Talk oder eben die Baerbock wird eingeladen zu einem Talk, weil sie schon ein Amt hat. Sie würde nie eingeladen, wenn sie kein Amt hätte. Also wenn dann die Medienschaffenden sagen, ja, wir haben ja drei Frauen und das sind alles Frauen, die sie einladen mussten, weil sie die entsprechenden Positionen einnehmen, dann gilt das eigentlich nicht. Und das zeigt eben die Studie über Experten und Expertinnen in der Corona-Krise. Und sie ist auch fassungslos. Es ist erstaunlich, dass es immer die Männer sind, wie die Gesellschaft funktioniert und eben wie systemrelevant die Frauen sind. Auch die Sondersendungen beispielsweise. Da gab es keine Sondersendung zu Gewalt in der Familie. Es gab keine Sondersendung zu der Schule und der Kindessituation in Corona, obwohl das die dringendsten Themen waren. Und es gab keine Themen zu der größeren, also zu der quasi zu der noch größeren Arbeitslosigkeit unter den Frauen durch die Corona-Krise, gerade in allen Dienstleistungsbereichen, die im Lockdown steckten.
Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, warum sind so wenig Frauen als Expertinnen sichtbar? Ich habe ein Interview gelesen mit Elisabeth Pommer, was sie mit dem Spiegel gemacht hat oder der Spiegel mit ihr. Und da sagt sie ganz klar, die Hürden, dass Frauen angefragt werden von den Redaktionen, liegen höher als bei Männern. Und sie bringt das so sehr schön plastisch auf den Punkt, indem sie sagt, bei Männern reicht es, wenn sie mal eine Masterarbeit zu diesem Thema oder zu irgendeinem Thema geschrieben haben. Bei Frauen müssen es mindestens 10 Bücher sein.
Ja, und selbst dann reicht es nicht, wenn du an mich denkst. Oder ich könnte eigentlich in jede Sendung eingeladen werden. So viele Bücher, wie ich geschrieben habe. Aber das ist ein schönes Beispiel. Ja, genau. Also Männer brauchen nur irgendeine kleine Studie gemacht werden und sie kommen sofort vor die Kamera. Es gibt im Who Makes the News, das ist eine wunderbare Website, die verlinke ich dann noch. Die machen alle 5 Jahre einen Bericht, weltweiten Bericht über den Anteil von Frauen in den Medien. Ich liefere da oft auch den Schweizer und den deutschen und österreichischen Teil und den theoretischen Teil. Und da zeigt sich halt, dass dieses System, Frauen zu diskriminieren, nicht nur von den Redaktionen kommt, sondern grundsätzlich einfach Frauen nichts zugetraut wird, auch als Bild. Und jetzt halte dich bei den Medienbildern, hat ein Mann 8-mal die höhere Chance, wenn er als Bild erscheint, mit Namen und Zivilstand und Funktion erwähnt zu werden, währenddem die Frauen quasi nur als Frauen abgebildet werden, ohne Name, ohne Funktion und ohne Titel.
Das ist der Hammer. Gilt das für den deutschsprachigen Raum oder ist das global?
Das ist weltweit. Ja. Frauen sind Opfer, also Frauen werden bebildert, Männer sind Subjekte. Das ist unglaublich. Ich kann dir ein Beispiel erwähnen aus meiner eigenen Geschichte. Wunderbar schwanger, 1999 habe ich die Schweizer Wahlen interpretiert für das Schweizer Fernsehen. Und da braucht es ja immer so Bilder, bevor das Interview stattfindet, immer Bilder, wie eben diese wunderschöne Frau mit dickem Bauch durch die Politplakate läuft. Und es war mein letztes Kind, also mein drittes Kind. Und dann stellt ihr vor, 2002 kamen entsetzte und 2003 entsetzte Anrufe von meinen Freunden und Freundinnen, die mich fragten, um Gottes Willen, bist du wieder schwanger, oder?
Was?
Weil das Schweizer Fernsehen, da war die Mutterschaftsversicherung im Thema, also gehen die Redakteure in den Schneideraum oder Archivraum, suchen gute Bilder als Hintergrund und eine schöne schwangere Frau mit Politbildern ist ideal, um quasi den wichtigen Ton der Experten zu untermalen mit Image. Als ich mich dann gewehrt habe, also der Redaktion der Tagesschau geschrieben habe, sehr verehrte Damen und Herren, es ist zwar wunderbar, wenn ich immer im Fernsehen komme, es wäre aber doch schön, wenn Sie es untertiteln würden, meine Bilder mit Dr. Phil Regula Stempfli, Politologin, nicht mehr schwanger. Und ich fand das noch witzig. Seitdem war ich nie mehr in der Schweizerischen Tagesschau als Politexpertin. Und das ist natürlich jetzt einer der Gründe, weshalb Frauen auch in der Öffentlichkeit oder am Fernsehen nicht erscheinen. Weil wenn du das tust, kriegst du nicht nur ungefragte Feedbacks von irgendwelchen Typen oder Frauen, die finden, du hast was Falsches angezogen, was Falsches gesagt, du sagst zu viel und so weiter, sondern du kriegst natürlich auch alle Hassmails. Und sexuelle Gewalt dann drum.
Als da das 100. Frauenwahlrechtsjubiläum in Deutschland anstand, habe ich auch ein Buch gemacht und das sehr gepusht und zusammen mit meiner Mitherausgeberin Rebecca Bärheide, Journalistin, sehr darauf hingearbeitet, dass eben dieses Jubiläum auch sichtbar wird. Und da wurde ich eingeladen.
Das hat extrem gut gemacht. Das ist wirklich auch toll. Sag noch schnell den Titel für deines Buches.
Weil das 100 Jahre lesen. Frauenwahlrecht. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ziel erreicht. Und weiter. Erschienen im Ulrike Helmer Verlag. Jedenfalls war ich da eingeladen in einer Talkshow vom WDR und hatte da natürlich Kontakt mit der tollen Redakteurin, die mir da auch gesagt hat, das ist so gut gelaufen und sie kommen so gut rüber, sind so telegen, sie kriegen bestimmt viele Anfragen daraufhin. Und ein Freund von mir war mal in der Redaktion von, ich glaube, Maybrit Illner oder Anne Will, hat er eine Zeit lang gearbeitet und dann meinte er, du, das ist klasse, weil die Talkshows, die haben ein Register von Personen, die sie zu bestimmten Themen anfragen. Und es ist immer geil, wenn da Frauen auch vorkommen zu Themen wie Demokratie, Wahlen, ne, Beteiligung. Und ich habe keine einzige Anfrage gekriegt. Keine einzige.
Ja.
Und ich glaube auch, dass wenn eine Frau in der Talkshow auftritt und dann nochmal auftreten würde, eine Woche drauf oder zwei Wochen
genau,
drauf.
Dann wäre sie ständig am Fernsehen, gell? Nein.
Genau, würden sich die Leute beschweren, während unauffälligere, neutralere Menschen, Männer, jede Woche auch mehrfach in Talkshows auftreten können. Ne? Das ist normal, sie sind neutral. Frauen fallen auf. Und das sollen sie nicht.
Ja. Ne? So. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. War bei mir in der Arena, als ich noch in die Arena durfte, da gibt es dann auch eine Geschichte dazu, auch eine feministische Geschichte. Da hieß es immer, die redet die ganze Zeit. Und ich wurde so wütend, weil ich das Gefühl hatte, ich habe noch gar nicht zu reden begonnen, dass ich meinen Redeanteil gemessen habe im Vergleich zu dem Männeranteil. Und siehe da, ich habe ein Drittel weniger Zeit gekriegt als die Männer.
Darf nicht wahr sein.
Aber weil ich eben so ein Bild bin, eben das ist das Bild, oder weil wir Frauen, wenn wir in den Medien erscheinen, quasi als unüblich und schon dominant gelten, wenn wir einen geraden Satz, ohne uns zu entschuldigen oder zu lächeln, von uns lassen, dann wird das schon als unglaublichen Stimmenanteil oder Dominanz aufgefasst. Und ich sage immer, ich habe noch gar nicht, da sagen sie, ja, sie sind doch oft so kritisch und polemisch und heftig und temperamentvoll. Und ich sage dann immer, my God, ich habe noch gar nicht begonnen, das ist meine temperierte Version. Oder? Und das geht, glaube ich, vielen Frauen so. Und dass du nicht eingeladen wirst, das ist sowas von dem Muster entsprechend, dass Frauen als Expertinnen zu Politik und Demokratie. Und du hättest wirklich extrem viel zu sagen, weil die Hedwig Dohm ist, also nicht nur wegen der Hedwig Dohm, aber auch eben mit den Büchern, du machst das eben auch für die Schweiz, also das Nachdenken, was das bedeutet, das Frauenstimmrecht. Das ist ein Klassiker, weil sie eigentlich Frauen immer als Opfer einladen, weißt du, als Betroffene und nicht als Expertin. Das achte ich mal drauf, ja.
Die Frauen in der Maske freuen sich ja auch immer, wenn so Frauen wie wir kommen mit viel Haaren. Ja. Und also ich werde gerne aufgemacht von den großartigen Maskenbildnerinnen und sehe dann meistens ein bisschen aus wie eine russische Oligarchin mit meinen roten Haaren, die noch hochgetürmt werden, ne? Stark geschminkt.
Ja.
Und,
ja.
Und gut, also eine russische Oligarchin will man irgendwie im Fernsehen auch nicht hören zu Demokratiebeteiligung, Frauenanteil in Parlamenten.
Das sind die Stereotype, ja, genau. Und eines ist natürlich auch entscheidend, Frauen dürfen, wenn sie überhaupt reden dürfen, zu Frauenthemen reden, Männer reden über alles. Das ist auch der Corona-Bericht zeigt es. Und das finde ich auch immer, die haben überhaupt nichts zu sagen. Und ganz schlimm war es natürlich bei Black Lives Matters, bei Maischberger, die tatsächlich weiße Menschen über Rassismus in den USA hat diskutieren lassen. Das ist wie wenn du eine Männerrunde einladen würdest und die zu MeToo.
Zum MeToo, genau. Ja.
It is unfucking believable, sorry for the language, aber zwischendurch, ich höre viele amerikanische Podcasts und die sind wirklich gut und die dürfen auch, da darf man auch mal ein bisschen unter der Gürtellinie reden, wenn es um solche Themen geht. Ich habe die Theorie hier noch schnell, Frauen sind Körper, Männergeist. Schwarze Menschen oder Menschen mit quasi Hintergrund müssen immer ihre Hautfarbe interpretieren, also sind ihre Hautfarbe. Also eben auch nicht universell und Anführungszeichen normal. Behinderte sind ihre Behinderung, Flüchtlinge ihre Flucht und das ist ein Kategoriendenken mit unglaublicher Hierarchie. Und das funktioniert in den Medien viel stärker als glücklicherweise in unseren Berufen. Das müssen wir ja auch mal sagen.
Ich würde zum Thema Corona gerne noch etwas ansprechen. Ja. Und zwar habe ich mit viel Interesse gesehen, dass die Entdeckerin des ersten Coronavirus 1964 eine Virologin war, nämlich June Almeida.
Really? Wow.
Yeah, yes.
Ja, ja.
Aber der Virus heißt Corona. Also sie hat dem den Namen Corona gegeben, weil das so aussieht mit dem Krönchen. Ne? Ja. Und nicht Almeida-Virus. Hätte sich vielleicht auch nicht durchgesetzt. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich irgendein Bakterium oder eine Krankheit, die nach einer Frau benannt wurde? Denn bei den Jungs ist es ganz, 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 ganz häufig. Also wenn du an Alzheimer denkst, an Hodgkin, an Tashimoto, an Parkinson, sogar die Salmonellen sind nach dem Entdecker Daniel Salmon benannt. Ist das nicht spannend?
Wahnsinnig, was du alles weißt, wusste ich gar nicht. Geiler Aspekt. Echt geil. Da muss ich jetzt gerade wirklich drüber nachdenken. Genau, genau. Also Krankheiten werden nach ihrem Entdecker benannt. Krankheiten, wenn sie von einer Entdeckerin stammen, werden kriegen einen Allgemeinnamen. Wahnsinn, der Hammer. Der Hammer. Das passt zu Mansplaining oder He-Speeding. Kennst du diese Hashtag? Also Hashtag Mansplaining kennst du?
Ja, natürlich. Ja.
Aber He-Speeding finde ich auch gut. Hashtag He-Speeding. Hast du mir
was
den
heißt
gezeigt?
Das? Nee,
He is repeating. Also eine Frau erfindet etwas. Also ich habe zum Beispiel die Europäische Bürgerinitiative, European Citizen Initiative, habe ich in Brüssel eingeführt. Also wie das Initiativrecht in der Schweiz auf europäischer Ebene. Und die Männer, also auch auf dem Wikipedia-Eintrag werde ich einfach nicht erwähnt, He's Peating oder irgendwelche Männer übernehmen dann die Erfindung, glücklicherweise habe ich noch die Protokolle, übernehmen dann und weisen es als ihre Erfindung aus. Aber das mit den Krankheiten, das ist schon der Hammer, Corona. Ja. Also eben, ja, das ist die Unsichtbarmachung von Frauen, ja.
Man kriegt doch Anregungen nachzudenken bei unserer Podcastin.
Ist ja, nicht das nur nicht das, schön? Es gibt auch die schönste Geschichte von Marie Curie. Kennst du die schönste Geschichte von ihrer großen Liebe?
Oh, erzähl mal.
Marie Curie, die wunderbare, unglaubliche Wissenschaftlerin, war mit einem unglaublich wunderbaren Pierre Curie verheiratet, wirklich die große Liebe ihres Lebens. Mhm. Und als sie die Radioaktivität entdeckt haben, also nicht sie zusammen, also schon ein bisschen, er hat auch ein bisschen geholfen, aber es war natürlich Marie Curie, großartig die Radio, die Radiostrahlen heißen sie. Ja, genau. Dann hat das Nobelpreiskomitee ihrem Mann angeschrieben und gesagt, wir möchten Ihnen und irgendeinem Assistenten den Nobelpreis erteilen, also verleihen. Mhm. Und Pierre Curie hat völlig indigniert zurückgeschrieben, selbstverständlich werden wir den Nobelpreis nicht annehmen, weil es war Marie Curie, die den Nobelpreis verdient. Und großer Skandal im Nobelpreiskomitee, die wussten nicht, was tun. Und dann haben sie allen drei den Nobelpreis erteilt. Aber ich finde, das passiert so selten, dass Männer wirklich zugunsten der wirklichen Erfinderin zurücktreten und nicht einfach nur bei der Preisverleihung sagen, ohne meine Frau hätte ich diesen Preis nie erarbeitet.
Ohne meine Frau, die wir jetzt aber nicht nennen, genau.
Ja.
Es gibt ja auch ein paar echt tolle Männer in der Geschichte und auch in der Gegenwart. Und das ist doch eigentlich ein super Schlusswort, oder?
Ja, finde ich auch, passt. Und lest alle Marie Curies Geschichte nach. Die ist eine wunderbare, inspirierende Frau. Und eben als er leider in einem unfassbar unglücklichen Unfall gestorben ist, im Regen ins Tram, in die Straßenbahn reingelaufen. Sie war damals nachher nicht mehr dieselbe. Aber es ist nicht nur eine große Forschergeschichte von Marie Curie, sondern auch eine wunderbare Liebesgeschichte. So. Das ist doch mal schön, die Podcast in Feministisch auf Liebe zu enden. Okay?
Wunderbar. Schönes Ergebnis. Mach es gut. Bis nächste Woche.
Ja, bei dir auch. Ciao, ciao.